Die Musikstunde Klassik im Kontrafunk mit Jennifer Larry. Willkommen zur Musikstunde. Mein Name ist Jennifer Larry, ich bin Opernsängerin. Ein nächtlicher See im Mondlicht, darauf eine Schar anmutiger, weißer Schwäne. Allein diese Szenerie aus Schwanensee zieht Menschen bis heute in ihren Bann. Pjotr Iljitsch Tschaikowskis Ballett über die verzauberte Schwanenprinzessin Odette und den Prinzen Siegfried gilt als Inbegriff des klassischen Balletts. Doch bei seiner Uraufführung 1877 in Moskau erntete Schwanensee keineswegs den erwarteten Beifall. Im Gegenteil, das Publikum reagierte kühl bis spöttisch und Kritiker bemängelten von der Choreografie bis zu den Dekorationen nahezu alles. Tschaikowskis auffühlende Musik hielt man für zu symphonisch, zu lärmend und sogar zu wagnerisch. Einer rezensierte bissig, die Schwäne waren plump, der See war trocken. Der Komponist selbst war am Boden zerstört. Wie konnte ausgerechnet dieses Ballett, das heute jedermann bekannt ist, derart durchfallen? Und was macht Schwanensee dennoch zu einem zeitlosen Meisterwerk? Diesen Fragen wollen wir in der nächsten knappen Stunde nachgehen, mit Blick auf die Handlung, die Entstehungsgeschichte und Tschaikowskis persönliche Lage während der Entstehung des Werks. Schon die ersten Takte von Schwanensee betraten musikalisches Neuland. 1875 erhielt Tschaikowski vom Moskauer Bolschoi-Theater den Auftrag, ein abendfüllendes Handlungsballett zu komponieren. Eine aufregende Herausforderung für den 25-jährigen Komponisten, der bislang vor allem Sinfonien und Opern geschrieben hatte. In Russland überließ man das Ballett damals meist Spezialisten wie Minkus oder Puni, deren Partituren eher gefällige Tanzrhythmen und eingängige Melodien boten. Tschaikowski jedoch hatte Großes vor. Er wollte der Ballettmusik neuen symphonischen Anspruch verleihen. Leidenschaftlich stürzte er sich in die Arbeit und hatte bereits im Sommer 1875 zwei Akte skizziert. Interessanterweise existierte von ihm schon ein frühes Schwanenseeballett. 1871 komponierte er ein kleines Stück gleichen Namens als Hausunterhaltung für die Kinder seiner Schwester. Darin kam, wie sein Neffe später berichtete, bereits das Keimmotiv der Schwäne vor, jene melancholisch sehnsuchtsvolle Melodie, die wir eben in der Eingangsmusik gehört haben. Vielleicht war die Idee zu Schwanensee also schon länger im Kopf Tschaikowskis präsent gewesen. Inspiration hatte er außerdem auf Reisen gefunden. Bereits 1861 notierte er in St. Petersburg, dass ihn Wagners Lohengrin-Ouvertüre mit ihrer Schönheit und Reinheit beeindruckt habe. In einem Brief an seinen Lehrer Anton Rubinstein schrieb er sinngemäß: Die Ouvertüre zu Lohengrin sei vielleicht das Schönste, was Wagner geschrieben habe. Aber sie dauere zu lange und verliere sich in Nebensächlichkeiten. Tschaikowski brachte seinen Enthusiasmus über die Ballettkomposition in Briefen an seinen Bruder Modest zum Ausdruck. Die Orchestrierung war im Frühjahr 1876 abgeschlossen. Zwei Nummern aus früheren eigenen Werken baute er geschickt ein. So basiert das große Liebesduett des zweiten Aktes auf einer verworfenen Opernarie von 1869. Tschaikowski hatte sichtlich Freude an der Aufgabe. Allerdings war er auch äußerst sensibel und selbstkritisch. Sein Freund, der Komponist Edward Grieg, charakterisierte ihn treffend als fast bis zum Wahnsinn melancholisch. Er ist ein wundervoller und guter Mensch, aber ein unglücklicher Mensch. Tschaikowskis labiles Seelenleben sollte bald eine Rolle spielen, doch zunächst zur Handlung seines Balletts. Schwanensee spielt in einem verwunschenen Königreich irgendwo im deutschen Mittelalter. Im ersten Akt feiert Prinz Siegfried im Schlosspark seinen 21. Geburtstag ausgelassen mit Freunden. Ein prächtiger Walzer erklingt, doch die fröhliche Stimmung trügt nicht darüber hinweg, dass eine Veränderung bevorsteht. Siegfrieds strenge Mutter, die Fürstin, erscheint auf dem Fest und erinnert den Sohn daran, dass er am nächsten Tag auf dem Hofball unter mehreren adeligen Gästen eine Braut wählen soll. Für den jungen Prinzen, der das unbeschwerte Junggesellenleben liebt, klingt das gar nicht so verlockend. Nachdenklich zieht er sich zurück, als die Dämmerung hereinbricht. Da erblickt er hoch am Himmel einen Schwarm weißer Schwäne vorüberziehen. Fasziniert nimmt Siegfried seine Armbrust. Er beschließt, noch in der Nacht zur Jagd aufzubrechen. Diesen ersten Akt prägt der Tschaikowski mit festlichen Tänzen. Als Beispiel wollen wir den großen Walzer aus dem Beginn der Geburtstagsszene erklingen lassen. Hier greife ich zu der für mich authentischsten Tschaikowski-Aufnahme. Die Vorgeschichte hierzu ist mit Valeri Gergiev verbunden. Dieser hat seinen Posten als Chefdirigent der Münchner Philharmoniker verloren, weil er sich nicht öffentlich vom russischen Präsidenten distanziert hat. Der Tenor der Leitmedien war: Wer Putins Politik nicht verurteilt, kann nicht in einer demokratischen Institution arbeiten. Doch ist es wirklich so einfach? In Russland ist Kunst weit stärker als hierzulande Teil der nationalen Identität. Gergiev ist seit Jahrzehnten eng mit russischen Orchestern verbunden. Als Chefdirigent und Intendant des Mariinsky-Theaters in St. Petersburg hatte das dortige Orchester seit den 1980er Jahren zu einem Weltklasse-Ensemble aufgebaut. Er hätte sich nicht nur von seinem Land, sondern auch vom größten Teil seines musikalischen Lebenswerks und nicht zuletzt von seiner Familie lossagen müssen. Gergievs Sprache war nie die der Politik, sondern die der Musik. Wenn er Tschaikowski dirigiert, hört man in jeder Phrase die Leidenschaft, den Schmerz, die Schönheit und die Sehnsucht. Man hört den Menschen, nicht den Politiker. Kunst lebt davon, dass sie auch dort verbindet, wo Politik versagt. Und gerade dieser Dirigent hat sein Leben lang Musik gemacht, um Brücken zu schlagen, auch über Grenzen hinweg, die andere längst wieder aufziehen. Ich werde ihn bestimmt nicht canceln. Deshalb erklingt die gesamte Stunde seine Aufnahme mit dem Mariinsky-Orchester. Wenn man Tschaikowskis Schwanensee in der Fassung von Valeri Gergiev hört, fällt allerdings etwas auf. Dieses Ballett hat hier nur 3 Akte, nicht 4. Und einige vertraute Szenen tauchen plötzlich an ganz anderen Stellen auf. Das liegt daran, dass Gergiev die Urfassung von 1877 spielt, also Tschaikowskis eigenes Konzept. Damals war Schwanensee ein Werk in 3 Akten und 4 Bildern, also eigentlich 3 große musikalische Kapitel mit 4 Schauplätzen: dem Fest im Schloss, der Jagd, dem Schwanensee und dem Ball. Erst die spätere Petersburger Version von 1895, die Fassung, die wir heute auf den Bühnen kennen, teilte das Werk in 4 Akte, um den Tanzfolgen mehr Raum zu geben. Gergiev aber zeigt uns Schwanensee so, wie Tschaikowski es ursprünglich gemeint hat. Nicht als Abfolge einzelner Nummern, sondern als durchkomponiertes Drama mit langen musikalischen Bögen und fließenden Übergängen. Es ist derselbe Schwanensee, nur architektonisch anders gebaut. Dichter, sinfonischer und vielleicht näher an dem, was Tschaikowski wirklich im Sinn hatte. Hören wir nun den Walzer aus dem ersten Akt.
Thank you.
Dieser Walzer zeigt bereits Tschaikowskis unverkennbares Klanggespür. Elegante Melodien schwingen sich über einem reich orchestrierten Fundament, und obwohl die Musik absolut tanzbar ist, hat sie doch symphonische Tiefe. Solche Qualitäten waren im Ballettfach damals ungewöhnlich. Ein Moskauer Kritiker monierte nach der Uraufführung, Tschaikowskis Partitur sei zu symphonisch und ließe den klaren Umpapa-Takt vermissen, an den die Tänzer gewöhnt waren. Diese Kritik konnte Tschaikowski jedoch nicht beirren, denn er verstand Ballettmusik als erzählerisches Drama in Tönen. Er wollte Stimmungen zeichnen und Figuren musikalisch charakterisieren. Besonders deutlich wird das im zweiten Akt von Schwanensee. Dorthin verlagert sich das Geschehen, als Prinz Siegfried des Nachts den Schwanensee erreicht. Hier am nächtlichen Ufer taucht das Schwanenmotiv auf, die wohl bekannteste Melodie des ganzen Abends. Leise Streicher und eine Oboe zeichnen diese Szene wie einen schimmernden Schatten vor Odettes Auftritt. In diese Sequenz wollen wir reinhören. Im silbernen Mondlicht erblickt Prinz Siegfried einen weißen Schwan, der eine Krone trägt. Vor seinen Augen verwandelt sich der Schwan in eine wunderschöne junge Frau, Prinzessin Odette. Sie ist Opfer eines bösen Zaubers. Am Tage ein Schwan, kann sie nur nachts in menschlicher Gestalt erscheinen. Odette erzählt, sie stehe in der Gewalt ihres Stiefvaters, des bösen Zauberers Rotbart. Im Originallibretto ist es eine Stiefmutter, der sie und ihre Gefährtinnen in Schwäne verwandelt hat. Nur ewige Treue und echte Liebe könne den Bann brechen. Siegfried, überwältigt von Odettes Anmut und tragischem Schicksal, verliebt sich augenblicklich. Er schwört ihr aus tiefstem Herzen Liebe und Treue bis in den Tod. Doch die Liebenden ahnen nicht, dass Rotbart in Gestalt einer Eule ihnen lauscht. Der Zauberer plant bereits, diese Liebe für seine Zwecke auszunutzen. Musikalisch schuf Tschaikowski in dieser Mondscheinszene einen berückenden lyrischen Höhepunkt. Mit einem langen, sehnsuchtsvollen Adagio, dem sogenannten Weißen Schwan, Pas de Deux, lässt er Odette und Siegfried ihre Gefühle in Tanz und Klang ausdrücken. Zarte Holzbläser und ein warmes Solocello begleiten die Solovioline, die Odettes Melodie singt. Eine Musik voller Romantik und Wehmut. Wenige Komponisten vor ihm hatten im Ballett solche Empathie und Tiefe gewagt. Doch bevor wir in das Adagio eintauchen, hören wir die wohl berühmteste Nummer aus Tschaikowskis Ballett. Der Tanz der kleinen Schwäne, in dem vier als Schwäne verzauberte Mädchen exakt synchron trippelnd über die Bühne huschen. Dieser spritzige, rhythmisch markante Tanz gehört bis heute zu den populärsten Stücken des Balletts. Nachdem die kleinen Schwäne über den See getanzt sind, kehren wir zur Schwanenprinzessin Odette zurück. Ihr inniges Duett mit Prinz Siegfried bildet den emotionalen Kern des zweiten Aktes. Hören Sie nun das Liebes-Pas de Deux aus dem zweiten Akt, in dem Odette und Siegfried ihre gegenseitige Liebe entdecken. Übrigens ist diese Nummer die eingangs erwähnte Wiederverwertung aus Tschaikowskis unvollendeten Oper Undine von 1869.
Thank you.
zu glauben, dass solche wunderbare Musik bei der Uraufführung nicht zur Geltung kam. Doch die Premiere von Schwanensee am 4. März 1877 im Moskauer Bolschoi-Theater steht unter keinem guten Stern. Hinter den Kulissen gab es Ärger. Die ursprünglich vorgesehene prima Ballerina Anna Subestchanskaya war kurz zuvor in einen Skandal verwickelt worden und durfte nicht auftreten. Kurzfristig sprang eine weniger erfahrene Tänzerin ein, Pelageja Karpakova, die mit der anspruchsvollen Doppelrolle Odette, Odile, sichtlich überfordert war. Auch Julius Reisingers Choreografie erwies sich als langweilig und ideenlos. Dazu kam ein schlecht eingespieltes Orchester. Kritiker bemängelten, die Musiker hätten unsauber und ohne Hingabe gespielt. So kam eins zum anderen. Die Presse verriss das Ballett fast einstimmig. Tschaikowskis Musik sei zu komplex und unverständlich für den Tanz, hieß es. Manche nannten das Werk gar einfallslosen Humbug, absolut unvergesslich. Trotz dieser Schmähungen blieb Schwanensee zunächst im Repertoire, allerdings nur in verstümmelter Form. Der Moskauer Kritiker Nikolai Kraschkin erinnerte sich 1896, der Ersatz der ursprünglichen Nummern durch eingeschobene wurde in immer höheren Grade praktiziert und schließlich war fast ein ganzes Drittel der Musik von Schwanensee durch Einschübe aus anderen Ballettszenen ersetzt. Zudem meist nur durchschnittlichen. Tschaikowski verfolgte diese Entwicklung mit wachsender Enttäuschung. Er hatte Hoffnungen in sein erstes Ballett gesetzt und nun das. Als er 1877 in Wien die Premiere von Leo Delibes' Silvia Ballett sah, verlor er endgültig den Mut. Gegen Delibes' funkelnde Ballettpartitur schien ihm sein eigener Schwanensee plötzlich unzureichend. Niedergeschlagen gestand er in einem Brief an seine Gönnerin Nadeschka von Meck ein, Schwanensee sei bei weitem schwächer als Silvia. Diese Selbstkritik passt zu Tschaikowskis unsicherer, von Selbstzweifeln geplagter Künstlerpersönlichkeit. Und tatsächlich befand sich Tschaikowski just in jener Zeit in einer schweren seelischen Krise. Im Sommer 1877, nur wenige Monate nach der Premiere, unternahm Tschaikowski einen verzweifelten Versuch. Er heiratete die junge Musikstudentin Antonina Miljukova, um Gerüchten um seine Homosexualität den Boden zu entziehen. Dieses Kalkül erwies sich als fatal. Die Ehe war lieblos und kurz. Tschaikowskis Bruder Modest nannte sie rückblickend ein wahnwitziges Unternehmen. Tschaikowski hielt die Situation keine 3 Monate aus. Er erlitt im September 1877 einen Nervenzusammenbruch, stand am Rand des Suizids und verließ schließlich Russland. In dieser düsteren Zeit erwies sich Nadeschka von Meck als rettender Engel. Sie finanzierte Tschaikowskis Aufenthalt im Ausland und schrieb ihm tröstende Zeilen, ohne ihn je persönlich zu treffen. Aus dem Schweizer Kurort Clarens antwortete Tschaikowski ihr im November 1877 dankbar: Ehe ich ihnen begegnete, wusste ich nicht, dass es Menschen mit einem so liebevollen und tiefen Gemüt gibt. Ihr Brief drückt so viel Wärme und Freundschaft aus, dass ich das Leben wieder liebe und fest entschlossen bin, aller Unbill zu widerstehen. Ihnen verdanke ich es, dass die Liebe zur Arbeit mit verdoppelter Kraft wiederkehrt. Tschaikowski begann bald darauf, neue musikalische Projekte in Angriff zu nehmen, und das mit Erfolg. In den folgenden Jahren entstanden Meisterwerke wie die 4. Symphonie 1878 und die Oper Eugen Onegin. Seine Ballettpläne legte Tschaikowski zunächst auf Eis. Erst 1889 sollte er mit Dornröschen wieder ein großes Ballett komponieren, gefolgt vom Nussknacker 1892. Im dritten Akt von Schwanensee hatte der böse Zauberer Rotbart auf dem Schlossball sein Täuschungsmanöver gestartet. Er schickte seine eigene Tochter Odile, den schwarzen Schwan, Odettes Doppelgängerin, in den Ballsaal. Prinz Siegfried, geblendet von Odiles Ähnlichkeit mit Odette, brach ahnungslos seinen Treueschwur und bat die falsche Braut Odile vor versammelter Hofgesellschaft um ihre Hand. Triumphierend gab sich Rotbart zu erkennen. Siegfried hatte den Pakt gebrochen. Hier folgt das eindrucksvolle Pas de Deux zwischen Siegfried und dem schwarzen Schwan, das Pendant zum Pas de Deux zwischen Siegfried und dem weißen Schwan. Odile ist in der Musik kräftiger gezeichnet und in ihrer Gestik ausdrucksstärker. Bevor wir zur berühmten Coda kommen, hören Sie hier den Eintritt des Pas de Deux, gefolgt von einer verführerischen Musik der Soloinstrumente. Im weißen Adagio sprach die Violine noch von echten Gefühlen, während sie hier im schwarzen nur noch deren Fassade spielt.
Thank you.
Am Schluss des Pas de Deux hat die Tänzerin der Odile traditionellerweise etwas ganz Besonderes zu meistern. In der berühmten Coda stehen die 32 Fauteuils, eine der schwierigsten Tanzpassagen überhaupt, an. Ein Moment, auf den viele den ganzen Abend warten und der fast immer mit großem Applaus gefeiert wird. Hören Sie nun die Coda des Pas de Deux des dritten Aktes. Tschaikowski blieb Schwanensee Zeit seines Lebens als schmerzliche Erfahrung in Erinnerung. Er hatte keine wirklich gelungene Inszenierung mehr gesehen. Das Moskauer Bolschoi nahm das Ballett 1883 gänzlich vom Spielplan. Doch dann, nach Tschaikowskis Tod im Jahr 1893, begann der späte Siegeszug. 1895 brachten die legendären Choreografen Marius Petipa und Lev Ivanov Schwanensee am Kaiserlichen Mariinsky-Theater in St. Petersburg in einer neuen Fassung heraus. Petipa und Ivanov überarbeiteten die Choreografie grundlegend und strukturierten auch die Handlung etwas um. Tschaikowskis Bruder Modest passte das Libretto behutsam an und so wurde etwa das verwirrende Unwetterende der Originalversion gestrichen. Musikalisch griff man auf Tschaikowskis Originalpartitur zurück, ergänzte jedoch einige Stücke. Für das große schwarze Schwan Pas de Deux im dritten Akt verwendete man ein zuvor unbekanntes Stück Tschaikowskis, das er 1877 als Ersatznummer komponiert hatte. Diese 1895er Version von Schwanensee wurde ein durchschlagender Erfolg und zur Referenz für alle späteren Aufführungen. Endlich konnte Tschaikowskis Ballett in voller Pracht erstrahlen, wenn auch erst posthum. Der Komponist erlebte die späte Anerkennung seines Problemkindes nicht mehr. Heute gehört Schwanensee zum Kernrepertoire nahezu jeder Ballettkompanie. Der große Choreograf George Balanchine brachte die Bedeutung Tschaikowskis für die Tanzwelt auf den Punkt. Ohne Tschaikowski gäbe es kein Tanzen. Eine gewagte Zuspitzung, doch in der Tat revolutionierte Tschaikowski das Ballett. Schwanensee markiert den Anfang dieser Revolution. Aus dem einstigen Flop 1877 wurde ein unsterblicher Klassiker. Bevor wir zum Ende kommen, lassen Sie uns noch einen Blick auf das Finale der Handlung werfen. Im vierten Akt eilt der verzweifelte Prinz zurück an den Schwanensee, wo Odette ihm vergeblich verzeiht. Der Zauber kann nun nicht mehr rückgängig gemacht werden. Rotbarts Macht ist zu groß. In Tschaikowskis Originalversion findet die Liebesgeschichte ein tragisches Ende. Siegfried und Odette sterben vereint. Nur im Tode finden sie die Freiheit. In späteren Inszenierungen wurde das Ende manchmal abgemildert oder sogar glücklich umgedeutet. Doch die bewegendste Wirkung entfaltet Schwanensee wohl in der tragischen Variante. Hören wir zum Abschluss die Schlussszene aus Schwanensee. Die Musik beginnt düster und aufgewühlt mit dem Hauptmotiv. Siegfried erkennt seinen verhängnisvollen Fehler und alles steigert sich zu einem dramatischen Höhepunkt. Am Ende, nachdem Odette und Siegfried ihr Schicksal erfüllt haben, erklingt zum letzten Mal das Schwanmotiv, doch nicht mehr im Moll, sondern im erlösenden, triumphalen Dur. Danach kehrt sofort Ruhe ein und die verwunschenen Schwäne ziehen erneut über den See. Tschaikowskis Musik malt all dies eindringlich aus. Viel Vergnügen mit dem Finale von Schwanensee.
Thank you.
So sind wir am Ende der Musikstunde angelangt. Vielleicht liegt das Geheimnis von Schwanensee darin, dass seine Musik alles enthält, was Worte nicht sagen können. Das Schöne, das vergeht, aber das Gefühl, das bleibt. Tschaikowski schrieb einmal: Ich kann nicht leben, ohne zu träumen, und nicht träumen, ohne zu leiden. In Schwanensee hat er beides getan. In diesem Sinne darf ich mich für heute verabschieden. Mein Name ist Jennifer Larry und das war die Musikstunde beim Kontrafunk.